Und damit herzlich willkommen zurück zum Computing Machines Podcast, jetzt schon zur Folge 11. Mein Name ist immer noch Luca und heute mit dabei ist Professor Dr. Michael Resch. Für die Leute, die noch nie von Ihnen gehört haben, wer sind Sie denn?
Oh, ich bin Professor an der Universität Stuttgart für Höchstleistungsrechnen und ich bin auch der Direktor des Instituts für Höchstleistungsrechnen und der Direktor des Bundeshöchstleistungsrechenzentrums Stuttgart.
Und Sie haben es schon angesprochen, Höchstleistungsrechenzentren, das ist auch das Thema dieser Folge. Für die Leute, die noch nie davon gehört haben, was sind denn Höchstleistungsrechenzentren, beziehungsweise wie unterscheiden die sich von normalen Rechenzentren?
Ja, man klassifiziert so ein bisschen die Rechner, die man für Computersimulationen einsetzt und hat irgendwann in Deutschland mal gesagt, wir unterscheiden zwischen den ganz schnellen in Deutschland, die nennen wir Höchstleistungsrechner, und dann nicht ganz so schnellen, die nennen wir Hochleistungsrechner. International spricht man eher von Supercomputing und damit wird auch verständlicher, was das heißt. Es geht um superschnelle Rechner, also die schnellsten 100 Rechner der Welt ungefähr würden wir als Supercomputer oder Höchstleistungsrechner bezeichnen.
Wenn Sie gerade eben gesagt haben, schnell, wie könnte man sich das vorstellen, wie schnell sind dann diese Rechner? Kann man die irgendwie vergleichen mit anderen Rechnern, die wir als normale Computerbenutzer kennen?
Ja, man verwendet spezielle Prozessoren, die schneller sind als der normale Laptop- oder PC-Prozessor. Und so ein System, wenn es irgendwie in den Top 10, Top 20 der Welt ist, hat dann etwa 10.000 von diesen schnelleren Rechnern, ist also um einen Faktor 20.000 bis vielleicht 50.000 schneller als das, was wir auf unseren Schreibtischen stehen haben.
Mhm. Man kennt es ja von ganz, ganz früher, als Computer angefangen wurden zu entwickeln, waren die ja groß wie Räume. Die Computer heute sind ja auch noch große Räume, aber heute sind es ja ganz viele Einzelprozessoren. Früher war das ein Computer. Was hat es nötig gemacht, dass man heute für solche Rechenoperationen so viele Prozessoren benutzen muss und nicht mehr einen ganz, ganz großen Computer baut?
Das hat was mit der Technologieentwicklung zu tun. Wir hatten zu Beginn der Computergeschichte, Röhren und Relais und relativ große Bauteile. Deswegen hatten wir sehr, sehr große Systeme und haben dann mit der Erfindung und dem Einsatz von Halbleitern, Transistoren festgestellt, wir können diese Schaltelemente immer kleiner machen. Das war ganz gut, dadurch sind Computer geschrumpft, sind immer kleiner geworden, aber man hat dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gesehen, dass durch dieses Schrumpfen die Prozessoren immer wärmer werden und dass man an physikalische Grenzen kommt, wie klein man und wie schnell man so einen Computer oder einen Prozessor machen kann. Und dann hat ein kluger Kopf schon in den 60er Jahren gesagt, Moment mal, ein Prozessor ist schnell, aber zwei Prozessoren sind dann doppelt so schnell. Und dann hat man in den 90er Jahren ganz massiv drauf gesetzt zu sagen, lasst uns die Beschleunigung dadurch erzielen, dass wir ganz viele Prozessoren haben. Und heute ist es so, dass ein Supercomputer im Grunde genommen zusammengebaut wird aus Tausenden, Zehntausenden bis zu Hunderttausend Prozessoren, die man dann zusammenschaltet, mit einem Netz ausstattet und sagt, diese 100.000 arbeiten jetzt an einem Problem und sind dementsprechend auch sehr viel schneller als ein Prozessor.
Wie viel schneller sind die denn ungefähr?
Ja, also der Spezialprozessor, der eben nicht im Laptop verbaut ist, der ist ein Faktor 2 bis 10 etwa schneller. Und jetzt kommt es darauf an, wie viele Prozessoren ich verwende und es kommt darauf an, welches Problem ich darauf anwende. Ja? Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich erzähle den Leuten immer das Beispiel vom Hausbau. Wenn ich ein Einfamilienhaus allein baue, ist das ganz schlecht, brauche ich lange. Wenn ich es zu viert baue, geht es schon etwas besser. Wenn ich es zu 20 baue, dann stehen vielleicht schon ein paar Leute rum. Wenn jetzt 100.000 Leute versuchen, ein Einfamilienhaus gleichzeitig zu bauen, dann haben 99.950, 980 keine Arbeit und dann habe ich ein Problem. Das heißt, für diese schnellen Rechner brauche ich dann auch Probleme, die tatsächlich die Architektur nutzen können und die dann tatsächlich auch die 100.000 Prozessoren nutzen können. Und dann bin ich 100.000 Mal so schnell. Dann ist das okay. Und wenn ich die Geschwindigkeit messen will, dann messen wir das gerne in Anzahl der Rechenoperationen und sind derzeit so in der Größenordnung von 10 hoch 16, 10 hoch 17 Rechenoperationen pro Sekunde.
Wir reden hier gerade wahrscheinlich über das Hochleistungsrechenzentrum in Stuttgart. Vielleicht, ja. Wie misst sich das dann mit anderen Rechenzentren um die Welt? An welcher Stelle stehen wir da so?
Ja, wir sind in den Top 20 noch, weil unser Rechner in der Zwischenzeit schon 2 Jahre alt ist. Ja, also man rutscht in dieser Liste immer ein bisschen runter, weil die neueren Systeme dann kommen. Wir sind noch in den Top 20. Der schnellste Rechner ist aber derzeit ein Faktor 20 etwa schneller als wir. Der ist also bei 5 mal 10 hoch 17 Rechenoperationen. Wir sind bei etwa 3 mal 10 hoch 16 Rechenoperationen.
Was man ja auch von normalen Rechnern kennt, die haben einen Speicher, einen Prozessor und das Ganze rechnet dann zusammen. Wie funktioniert das Ganze dann technisch gesehen, wenn man plötzlich 100.000 Prozessoren hat? Gibt es dann da auch einen zentralen Speicher, auf den dann alle Prozessoren zugreifen, oder wie machen das die Supercomputer denn?
Nein, glücklicherweise gibt es das nicht. Also es gab am Anfang so die Überlegungen, lasst doch alle Prozessoren auf einen Speicher zugreifen, aber dann kommt man sehr schnell zu dem Thema, wie lasst mal 100.000 Bauarbeiter auf eine Bierkiste zugreifen. Das ist problematisch, und das heißt, praktisch alle Systeme, mit denen wir es heute zu tun haben, verteilen den Hauptspeicher genauso wie die Prozessoren, und typischerweise hat dann jeder Prozessor seinen eigenen Speicher. Das heißt, ich habe für 100.000 Prozessoren auch irgendwie einen oder zwei Speicherbausteine Prozessor, also 100, 200.000 Speicherbausteine. Und die hat der Prozessor lokal. Ja? Mhm. Auf die Art und Weise bekomme ich dann eigentlich lauter kleine Computer, die miteinander gekoppelt sind und die aber jeder für sich auch als Computer funktionieren könnten.
Und wir hatten es ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen. Was macht es denn nötig, dass man solche großen Computer braucht? Gibt es denn da irgendjemanden, der denn in seiner Freizeit gerne auf solchen Computern moderne Videospiele mit unfassbar hohen Framerates spielt? Oder warum braucht man überhaupt so leistungsfähige Computer?
Ja, ich würde jetzt auf solchen Rechnern nicht unbedingt Spiele spielen, weil wir ja Prozessoren benutzen, die darauf ausgelegt sind, möglichst schnell mathematische Operationen auszuführen. Während ich bei den Spielen relativ vereinfachte mathematische Operationen habe, deswegen lieber mit Grafikkarten arbeite. Unsere Rechner werden tatsächlich in der Freizeit genutzt, weil die Leute, die sich in dem Bereich engagieren, sehr, sehr intensiv arbeiten, auch Wochenenden durcharbeiten. Also unsere Rechner sind rund um die Uhr und auch zu Weihnachten voll ausgelastet. Die Thematik ist aber eine andere als das Spielen. Die Themen, die bei uns im Vordergrund stehen, haben ganz viel mit Ingenieurwissenschaften zu tun, aber auch mit dem, was wir Global Systems Science nennen, also die Simulation der Erde als Gesamtsystem, entweder Klimasimulationen oder auch zum Beispiel Simulationen von Finanzströmen oder unter anderem auch Ausbreitung einer Pandemie über den Erdball. Und das sind dann Themen, bei denen wir auch heute noch nicht ausreichend Rechenleistung zur Verfügung haben, um die in vernünftiger Zeit tatsächlich zu berechnen. Also wenn ich Klimasimulationen nehme, dann muss ich über die ganze Erde ein Gitter legen. Das Ganze muss dreidimensional sein. Ich kriege eine enorm große Menge von Gitterpunkten, auf denen ich meine Temperatur, meine Strömungen, Luftfeuchtigkeit, was auch immer, also gibt es viele Parameter, berechnen muss. Und da kann man dann über einfache Berechnungen sagen, gut, ich habe zwar 10 hoch 17 Operationen pro Sekunde, aber ich bräuchte vielleicht 10 hoch 25 Operationen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und was sieht man sofort, das sind 10 hoch 8 Sekunden. Und das ist dann schon eine relativ lange Zeit. Und diese Rechenleistung ermöglicht es uns dann sehr, sehr viel detaillierter in diese Themen reinzuschauen. Anderes Thema ist die Strömung um ein Flugzeug zum Beispiel oder auch um eine Windturbine. Das ist gerade so ein aktuelles Thema. Eine Windturbine zu berechnen, das ist ganz okay. Das kann ich mit vernünftiger Darstellung in mehreren Stunden machen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel versuche, einen Windpark zu simulieren und dann dabei auch versuche zu berechnen, wie die Schallentwicklung ist, dann das ist ja so ein Thema, das relevant geworden ist bei den Windparks. Wie wirkt sich das aus, dass hier ein Lärm oder ein Schall erzeugt wird auf die Menschen, die in der Nähe wohnen? dann komme ich sehr schnell an die Grenzen. Also wir haben sicher für die nächsten 10, 15, 20 Jahre noch ausreichend Probleme, die eine gestiegene Rechenleistung brauchen.
Sie haben mir gerade eben gesprochen, das ist ja noch relativ lange, die Computer entwickeln sich weiter. Was ist denn so die momentane ungefähre Lebensdauer von so einem Höchstleistungsrechner, wenn man sich das anschaut? Handys beispielsweise sind ja dann nach 2 Jahren schon wieder vollkommen veraltet. Ist es bei Supercomputern ähnlich oder verhält sich das da auch wieder anders?
Naja, wir schauen auf diese Systeme eher unter dem Aspekt der Total Cost of Ownership. Also was kostet uns der Weiterbetrieb eines älteren Rechners im Vergleich dazu, einen neuen Rechner zu kaufen und dadurch höhere Leistung zu bekommen? Und nach heutigem Stand ersetzt man einen Supercomputer etwa nach 4 bis 5 Jahren, weil eben die Geschwindigkeitsentwicklung in den letzten Jahren relativ hoch war. Wir gesagt haben, nach 4 bis 5 Jahren bekomme ich für das gleiche Budget einen Rechner, der vielleicht um einen Faktor 10 schneller ist, vielleicht sogar um einen Faktor 20 schneller ist. Und dann muss man sich einfach überlegen, dass es Sinn macht, diesen Rechner zu ersetzen. Eine wichtige treibende Kraft ist jetzt zum einen, dass diese Rechner hohe Energieverbräuche haben. Kann man sich jetzt auch einfach vorstellen, ein Prozessor bewegt sich irgendwo zwischen 100 und 200 Watt. Wenn ich jetzt 10.000, 100.000 davon habe, dann komme ich schnell in den Megawatt-Bereich, die so ein System verbraucht. Und 1 Megawatt bewegt sich bei den Stromkosten so zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. Das bedeutet, ich habe hohe Stromkosten für ein System. Und je schneller dieses System veraltet und geringere Leistung hat, umso mehr stellt sich die Frage, ob ich denn so viel Geld ausgebe, um ein altes System weiter zu betreiben oder ob es nicht sinnvoll ist, ein neueres System zu kaufen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist das Mooresche Gesetz, das uns sozusagen über die letzten 3 Jahrzehnte, 4 Jahrzehnte begleitet hat. Das scheint an sein Ende zu kommen. Das heißt, wir werden Mitte dieses Jahrzehnts oder zweite Hälfte dieses Jahrzehnts in eine Situation kommen, wo wir tatsächlich nicht alle 18 Monate eine Leistungsverdopplung sehen. Und damit wird die Lebensdauer der Systeme steigen. Das heißt, wir gehen Stand heute davon aus, unser nächstes System soll 2026 kommen. Und da gehen wir dann davon aus, dass es etwa 6 Jahre, vielleicht sogar 7 Jahre laufen wird.
Was man in Verbindung zu dem Ende von Moore's Law oder Moore's Gesetz hört, ist auch Quantencomputer. Was gibt es denn da so in der praktischen Anwendung schon? Vielleicht auch hier in Stuttgart wird da auch im Bereich Hochleistungscomputing dann schon geforscht.
Ja, das sind jetzt zwei Fragen. Die eine Frage ist, was gibt es praktisch im Quantencomputing an Anwendungen schon? Die Antwort ist relativ kurz, es gibt fast nichts. Die zweite Frage ist, wird geforscht? Und die Antwort ist ja, sehr viel. Uns interessiert natürlich in Stuttgart die Frage, die Sie als erstes gestellt haben, nämlich, kann man damit auch was Sinnvolles tun? Es ist ja das eine zu sagen, Quantencomputer können wahnsinnig schnell einen Zustand herbeiführen und sagen, das ist jetzt eine Art Optimum. Und es ist auch sicher für die Rüstungsindustrie, aber auch für die Telekommunikation, auch für die Fahrzeugsindustrie interessant, dass man diese Systeme für die Verschlüsselung und Entschlüsselung einsetzen kann. Das ist alles sehr hilfreich. Es ist nur derzeit noch nicht absehbar, ob diese Quantencomputer tatsächlich in zumindest Teilbereichen die traditionellen Computer ersetzen können. Und genau an dem Thema forschen wir. Das heißt, das Land Baden-Württemberg hat ein sehr großes Projekt gestartet, gemeinsam mit der Firma IBM. Es steht bei der IBM ein Quantencomputer, der von Forschergruppen in ganz Baden-Württemberg genutzt wird. Und wir beteiligen uns an einer Forschergruppe, die sich die Frage stellt, kann ich denn Quantencomputer auch für reale ingenieurwissenschaftliche Probleme einsetzen? Da gibt es Ansätze, weil die Idee, ein Optimum zu finden, hat so eine gewisse Gleichwertigkeit zu dem mathematischen Thema, ein Gleichungssystem zu lösen, was wir in der Simulation immer brauchen. Aber da gibt es noch ein paar offene Fragen, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Quantencomputer, die wir jetzt haben, weit davon entfernt sind, noch die Leistung zu haben, die wir dann tatsächlich bräuchten. Also wir sind in den Kinderschuhen des Quantencomputings. Ich sage aber meinen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch, beschäftigt euch mit dem Thema, denn in 10 Jahren, 15 Jahren wird es etwas sein, was tatsächlich dann auch in Produktion geht und wo dann spannende Dinge gemacht werden können. Und für jemanden, der jetzt sein Studium beendet und promovieren möchte, ist das sicher ein Thema, mit dem man sich beschäftigen kann und sollte.
Wenn wir jetzt gerade auch über Anwender leicht mal angesprochen haben, Studierende, was mir da gerade noch einfällt, was vielleicht interessant ist, wer nutzt denn dann Supercomputer generell? Sind es dann private Firmen oder sind es dann auch Einzelnutzer, beziehungsweise wer zahlt das dann auch alles, wenn das tatsächlich dann also so viel Geld kostet, solche Großcomputer zu benutzen?
Ja, also bei den nationalen Zentren, die gibt es eigentlich fast in jedem europäischen Land, die gibt es in den USA, in Japan, Südkorea, also in allen industrialisierten Ländern gibt es diese nationalen Zentren. Die sind zunächst mal zu 90% ausgerichtet auf Wissenschaft. Die sind als Werkzeuge für die Wissenschaft im Einsatz und sind ganz massiv darauf ausgerichtet. Dann haben wir einen kleinen Teil, der ist sehr stark militärisch ausgerichtet. Stehen so drei, vier sehr, sehr schnelle Systeme, die in den Top 10 sind in den amerikanischen Waffenlabors. Es stehen ein, zwei sehr große Systeme in den chinesischen Waffenlabors. Das heißt, das ist so eine Spezialecke, wo es dann eben ganz konkret um die Frage geht, wie man Atomwaffen sicherer macht, wie man sie effizienter macht. Das sind aber große Summen, aber wenige Systeme. Und dann wird Höchstleistungsrechnen in der Industrie eingesetzt. Typischerweise besitzen Firmen dann auch tatsächlich ihre eigenen Höchstleistungsrechner. Das sieht man ein bisschen, wenn man recherchiert. Die Firmen machen das nicht gerne publik, weil da ein bisschen so Betriebsgeheimnis draus gemacht wird. Wenn ich ein größeres System habe, dann kann ich bestimmte Dinge besser machen und meine Konkurrenz schaut sich das dann an. Deswegen manches ist vertraulich, manches wird aber veröffentlicht. Was wir gerade sehen, ist, dass die Öl- und Gasindustrie ganz viel solche Rechner einsetzt, weil sie damit ihre Daten auswerten. Das heißt, die simulieren gar nicht viel, sondern die werten ihre seismografischen Daten aus. Der Ansatz dort ist im Prinzip, ich untersuche den Boden mit Seismographen, kriegt dort Signale aus dem Boden. Die Signale muss ich verarbeiten, um dann sagen zu können, okay, hier irgendwo in 3000 Meter Tiefe vermute ich eine Fundstelle. Dafür brauche ich sehr, sehr große Systeme. Und ich glaube, vor ein, zwei Jahren war ein französischer Rechner von Total oder ein italienischer Rechner von ENI der schnellste europäische Supercomputer. Das ist aber eine eher ungewöhnliche Situation. In der Industrie habe ich eher die mittelgroßen Systeme, weil man dort versucht, im Grunde genommen etablierten Betrieb möglichst energieeffizient oder auch möglichst kosteneffizient zu betreiben. Und deswegen sind die zwei Welten so ein bisschen getrennt. Das Höchstleistungsrechnen ist ganz stark Wissenschaft mit einem kleinen Teil Militär. Und so die Ebene drunter, Systeme, die 2, 3, 4, 5 Millionen Euro kosten, die sind ganz stark auch in der Industrie vertreten. Da würde ich sagen, da ist der Industrieanteil wahrscheinlich sogar größer als der der öffentlichen Forschung. Stuttgart ist jetzt wieder mal eine Ausnahme. Wir haben auf unseren Systemen so etwa 10% Industrienutzung, weil wir auf die Industrie hier schon vor langer Zeit zugegangen sind und gesagt haben, lasst uns die Dinge gemeinsam machen. Das, was wir hier so wissenschaftlich entwickeln, das könnt ihr brauchen. Es dauert immer ein bisschen, bis das umgesetzt ist, aber letztendlich braucht ihr die gleichen Systeme und deswegen haben wir mit Porsche einen sehr großen Partner im Boot, der relativ einen hohen Anteil an unserer Rechenleistung hat, aber darüber hinaus dann im Laufe der Zeit so etwa 60 vor allem mittelständische Unternehmen, die dann bei uns rechnen.
Was man sich ja auch vielleicht fragen könnte dann in Verbindung, also in dem Podcast haben wir schon mehrfach über Großcomputer gesprochen, über wie die Programmierung sich entwickelt hat, wie programmiert man denn dann so heutige Supercomputer, nimmt man dann irgendwie C, Java oder Python und schreibt sich dann sein Programm oder wie macht man das heute?
Ja, idealerweise programmiert man sie in Assembler, weil man dann die höchste Rechenleistung rausholt. Das kann nur niemand mehr. Deswegen kriegen wir teilweise hybride Programme, die in C++ geschrieben sind, um die Flexibilität des Programmierers zu erhöhen, deren Kerne, also die rechenintensiven Teile, aber dann in Fortran geschrieben werden, weil das näher am Assembler ist und eine höhere Rechenleistung garantiert. Es gibt in dem Sinn keine Höchstleistungsrechnersprache, weil diese Sprachen sich stärker an anderen Anforderungen orientieren und mit dem sozusagen ja, Verblassen von Fortran auch diese Welt nicht mehr so da ist, wo man sagt, Höchstleistungsrechner, Fortran mit seinem Fortran-Compiler. Und das sind die zwei Werkzeuge oder drei Werkzeuge, mit denen man auf das Höchstleistungsrechnen zugeht. Wir sind viel breiter geworden in der Anwendung in der Zwischenzeit. Es sind nicht mehr Hunderte von Menschen, die so einen Rechner programmieren, sondern es sind eben Tausende, Zehntausende. Und die greifen dann halt auf die Sprachen zurück, die sie gelernt haben. C++ war eine Zeit lang populär. Die Codes laufen dann 10, 20 Jahre. Python kommt ein bisschen jetzt rein, als Sprache mit mehr Flexibilität. Aber wenn man reale Leistung haben will, dann braucht man letztendlich sozusagen den nackten Prozessor. Und je näher man mit diesem Prozessor ist, umso besser. Und da ist Fortran dann für die Kerne die richtige Wahl.
Vielleicht für die etwas jüngere Generation, die zuhört, was war Fortran?
Ja, gut, das ist eine gute Frage. Fortran ist eine Abkürzung, steht für Formula Translation und wurde in den 50er Jahren entwickelt mit der Idee, dass wir mathematische Formeln in Anweisungen für den Computer übersetzen und eine Zwischenstufe haben zwischen dem Assembler-Code, mit dem man einen Prozessor direkt programmieren kann, und meiner mathematischen Formulierung. Die Grundidee war dahinter zu sagen, wenn ich hingehe und irgendwie zwei Vektoren addiere, dann will ich so eine Schreibweise haben wie in der Mathematik mit meinem A, Ecke, Klammer auf, I, Ecke, Klammer zu. Aber gleichzeitig möchte ich es gerne so schreiben, dass der Compiler dann sofort sieht, aha, hier brauche ich ein Register, hier muss ich mir was aus dem Speicher holen, hier addiere ich und dann das Ergebnis schreibe ich wieder in ein Register. Und das heißt, man hat im Grunde genommen immer versucht, möglichst nahe an der Architektur des Prozessors zu sein. Und Fortran hat dann dieses Gebiet dominiert bis weit in die 90er Jahre hinein. Und dann hat das Fortran-Standardisierungskomitee festgestellt, dass die objektorientierten Ansätze, die man in C++ hat, durchaus interessant sind, weil wir es ja mit, wir haben dann Gitterpunkte und Gitterzellen und die haben Nachbarn und diese Verbindungen zu den Nachbarn, die kann man über verpointerte Dinge oder Strukturen recht gut darstellen. Aber das ist dann eben weit weg von der Architektur des Prozessors. Und deswegen hat Fortran dann zwar versucht, das reinzuholen, das ist ihm aber nicht wirklich gelungen und ist deswegen jetzt in der Nische gelandet, wo man sagt, ja, wenn ich das Maximum an Leistung rausholen will und will nicht Assembler programmieren, das ist ein bisschen schwierig, dann nehme ich mir Fortran, weil das versteht man einigermaßen noch und das ist trotzdem relativ effizient.
Und also Sie betreiben ja auch ein Rechenzentrum. Was ist dann beispielsweise Ihre Aufgabe? Verwalten Sie nur den Rechner oder haben Sie dann noch andere Tätigkeiten? Wenn ja, welche?
Ja gut, unsere Kernaufgabe ist zunächst mal den Rechner beschaffen, den Rechner betreiben und die Benutzer dabei zu unterstützen, dass sie diesen Rechner optimal nutzen. Das ist schon relativ viel Arbeit. Wir betreiben aber daneben noch sehr, sehr viel eigene Forschung, in der wir uns im Grunde genommen von der Hardware weg beschäftigen mit Forschungsfragen wie: Wie kann man die Hardware besser zusammenschalten? Wie kann man die Netze besser ausnutzen? Wie kann man den Prozessor besser ausnutzen, damit man mehr Leistung rausholt? Wie kann man besser kühlen, um den Kühlbedarf zu reduzieren? Bis dann zu den Themen Programmierung. Wie kommunizieren die Prozessoren miteinander? Wie kann ich diese Programmierung der Kommunikation optimieren? Und dann geht es weiter bis zu ganzen Anwendungen und dann sogar das Kombinieren von Simulationsanwendungen mit Anwendungen der künstlichen Intelligenz, um dann Probleme zu lösen. Das heißt, wir haben ungefähr 30 Leute, die sich rund um das Thema Betriebsservice des Rechners bewegen, und wir haben etwa 100, 120 Leute, die sich mit Forschungsfragen beschäftigen.
Was mir gerade eben auch eingefallen ist, wie kann man sich das dann vorstellen, wie man den Rechner benutzt? Gibt es dann da einen Bildschirm mit einem Betriebssystem drauf? Haben die irgendwie Hauptbetriebssystem? Wie werden die gesteuert? Weil das ist ja schon ganz anders, nehme ich an.
Das ist so eine Frage, die auch in den 90er Jahren dann sukzessive geklärt worden ist. Im Prinzip hat man auf jedem einzelnen Prozessor nur noch einen Betriebssystemkern, der nur die notwendigen Funktionen hat, um ein Programm auszuführen. Ja. Und wir haben sogenannte Vorrechner, Login-Knoten nennen wir das. Auf die loggt man sich ein, dort schickt man einen Job ab und muss dann eben, wenn man einen Job abschickt, sagen, neben den üblichen Parametern, wo ist mein Executable, was sind Eingabedaten und was soll rauskommen, muss man dann eben angeben, auf wie vielen Prozessoren man tatsächlich arbeiten will. Und dann stehen dahinter Scheduler, die dann sagen, okay, ich habe 10.000, der will jetzt so und so viel, da ist jetzt gerade keine Lücke frei, da warte ich ein bisschen, hier wird was frei, dann schiebe ich meinen Job rein. Das ist, man muss sich ein bisschen so vorstellen, wie das Kistenverschieben in einem Getränkemarkt. Ja. Und das übernimmt der Scheduler. Der Benutzer schreibt sein Programm, kompiliert das und übergibt es dann dem Scheduler und sagt, dieses Programm soll bitte auf 1024 Prozessoren laufen.
Um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, auf ein bisschen auf die Zukunft. Wie stellen Sie sich vielleicht die Zukunft des Supercomputing vor? Wird es dann große Systeme geben, auch mit anderen Computerarten, mit Quantencomputer, Digitalcomputer zusammen in der längerfristigen Zukunft? Oder wie stellen Sie sich das dann vor?
Ja, meine Vision ist immer, dass der Supercomputer verschwindet. Dass der Supercomputer so zur Standardressource wird, zu so einer Infrastruktur, die verfügbar ist für jeden und alle, dass diese Supercomputer eigentlich aus dem Blick der Gesellschaft völlig verschwinden, weil sie genauso da sind wie ein Wasserwerk oder irgendwo ein Kraftwerk, das Strom erzeugt oder sonstige infrastrukturelle Ressourcen. Was die Technik angeht, so werden solche Systeme aus meiner Sicht immer neue Technologien integrieren, wenn diese neuen Technologien produktiv genutzt werden können. Wir haben so Phasen immer wieder gehabt. In den 90er Jahren hatte man diese Spezialprozessoren, die man Vektorrechner nannte, und hat so ein bisschen auf diese PC-Prozessoren geguckt und gesagt, das ist ja jetzt eher so Spielkiste, ja, und hat dann aber relativ schnell gelernt, hoppla, diese PC, diese Standardprozessoren, damals war alles x86, ja, wenn man die zusammenschaltet, kann man viel schneller sein, hat dann diese Technologie integriert, hat irgendwann die Vektorprozessoren fast aufgegeben, also es gibt noch einen Hersteller, und dann vor etwa 15, 20 Jahren hat man gesagt, Moment mal, diese Grafikkarten, die sind doch ganz schön schnell. Ich kann mich erinnern, wir waren damals als HLS sogar einige der ersten, ich glaube unter den ersten drei, die gesagt haben, Moment mal, so eine PlayStation, die hat einen Prozessor, der ist besser als unserer. Und haben dann versucht, so eine PlayStation Lizenz für Linux und Programmierumgebung zu bekommen, was damals schwierig war, weil Sony in Japan gesagt hat, nee, wollen wir nicht, wir wollen nicht, dass irgendjemand damit spielen kann, weil wir wissen ja nicht, was die tun. Und haben dann einfach einen japanischen Wissenschaftler importiert, der, weil er Japaner war, in Japan so eine Lizenz bekommen hat, und haben dann mit der Sony PlayStation angefangen, Höchstleistungsrechnen zu machen. Und diese Grafikprozessoren sind eine Zeit lang als Spezialität gelaufen und werden in der Zwischenzeit an fast allen Stellen zusätzlich zu den Prozessoren in die Systeme aufgenommen, weil sie halt für bestimmte Anwendungen schneller sind. Und das Gleiche, denke ich, wird man beim Quantencomputing sehen. Die zentrale Frage fürs Höchstleistungsrechnen wird sein, kann ich so einen Quantencomputer sinnvoll integrieren? Kann ich den einbauen, dass er eine Aufgabe übernimmt und dass er das nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch machen kann? Also im Sinne von, wenn ich heute ein Problem lösen will, dann darf ich nicht hingehen und ein Petabyte auf Platte schreiben, weil da brauche ich schon mal irgendwie einen Tag. Und dann kommt der Quantencomputer und sagt, okay, jetzt mache ich weiter und dann schreibt er wieder ein Ergebnis raus, sondern der Quantencomputer muss mit den anderen Prozessoren kommunizieren können. Und wenn solche Dinge technisch möglich sind, also wenn der Quantencomputer technisch sehr eng integriert werden kann, dann denke ich, werden wir das sehen. Und es ist heute schon so, dass wir an einigen Stellen Zentren haben, die sagen, für die nächsten Systeme, so 24, 25, 26, da hätten wir gern von den Firmen ein Angebot der Art, wie sieht euer Quantencomputing-Konzept aus? Habt ihr vielleicht was? Kann man den vielleicht integrieren? Zeigt uns mal, wie es geht. Und das wird definitiv kommen. Es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die kommen werden, ein paar andere Technologien. Da möchte ich jetzt dazu lieber nichts sagen, weil die sind noch also ein bisschen in der Entstehung. Und alle diese Technologien, die immer wieder an der einen oder anderen Stelle entstanden sind, die werden immer abgeklopft. Dann sagt man, okay, Test bestanden, ist stabil genug, dann werden sie abgeklopft, kann ich es integrieren. Und wenn sie den Test auch noch bestehen, werden sie integriert. Und da gibt es auch welche, da funktioniert es nicht. Wir hatten eine Zeit lang die Diskussion, das ist auch schon 20 Jahre her, über FPGAs, Field Programmable Gate Arrays, ja, also so eine Art flexible Programmierung von Prozessoren, von dynamisch sich entwickelnden Prozessoren und die sind ziemlich gut, aber die sind in der Produktion für uns nicht stabil genug und wir können sie nicht in unsere Systeme einfach integrieren. Und damit sind sie wieder aus dem Blickfeld des Supercomputings ein bisschen verschwunden.
Und ich glaube, Sie haben jetzt auch einen sehr interessanten Überblick über das Feld des Supercomputings für Laien gegeben. Und deshalb würde ich, also wenn Sie, also möchten Sie vielleicht noch irgendwas an unsere Zuhörer sagen, so abschließend noch vielleicht?
Ja, was ich glaube, was passieren wird, ist, dass wir diese Rechenleistung tatsächlich at our fingertips haben werden, also dass wir tatsächlich Zugang zu dieser Rechenleistung bekommen und dass dann etwas entsteht, was ich die digitale Konvergenz nenne. Das ist das Zusammenspielen von großen Datenmengen, die für jeden verfügbar sind, mit großer Rechenleistung, die es uns erlaubt, diese Daten zu durchsuchen, zu bearbeiten. Plus, und das ist die dritte wesentliche Komponente, Anwendungen der künstlichen Intelligenz, mit denen wir nicht nur einfach irgendwie Daten durchsuchen, sondern auch tatsächlich versuchen können, was Intelligentes aus diesen Daten herauszuholen. Und diese digitale Konvergenz, die wird in 10 Jahren für jeden Menschen verfügbar sein. Ich gehe davon aus, dass jemand, der wissen will, wie sein Wetter wird, nicht mehr auf eine Datenbank zugreift, so wie heute. Und er wird das hochgeladen und dann wird ihm gezeigt, guck mal, hier in Stuttgart sieht es so aus. Sondern dass er tatsächlich, wenn er möchte, sagen kann, gib mir jetzt hier bitte eine Wettervorschau für die nächsten 10 Tage und berechne die für mich. Und das sind Themen, die werden unser Leben verändern und es wird spannend sein. Und was wir brauchen werden, sind sehr viele Leute, die in der Lage sind, alle diese drei Themen zu verstehen, Daten, künstliche Intelligenz und Höchstleistungsrechnen, und die dann auch in der Lage sind, die entsprechenden Lösungen zu programmieren.
Wenn Sie das sagen, wenn man jetzt vielleicht davor steht, was man studieren möchte, was würden Sie aktuell empfehlen? Was sollte man denn studieren?
Ja, also als erstes würde ich den jungen Leuten empfehlen, dass sie schon in ihrer Gymnasialzeit anfangen zu programmieren. Die Sprache ist fast egal. Es geht darum zu verstehen, wie so ein Computer funktioniert und wie ich ihn steuern kann. Und dann würde ich den Menschen ans Herz legen, sich zu überlegen, wie möchte ich an einen Computer herangehen. Wenn ich mich mehr für die Technik interessiere, dann ist Elektrotechnik ein sinnvoller Ansatz. Es gibt in Deutschland relativ selten das Thema Computer Engineering. Ja, das ist in den USA schön getrennt, Computer Engineering und Computer Science. Aber das wäre so das Thema, wenn ich hardwarelastig bin. Wenn ich jetzt mich mehr für die Theorie interessiere, würde ich sicher ein Informatikstudium empfehlen. Aber wenn ich mich für die praktische Anwendung interessiere, dann ist es besser, in einen praktischen Bereich zu gehen. Das kann der Maschinenbau sein, das kann eine der Naturwissenschaften sein, es kann sogar Medizin sein. Und von dieser Seite her an das Thema heranzugehen, also sich tatsächlich ein Wissen über die Anwendung zu verschaffen im Studium, und das dann zu kombinieren mit Informatik, wenn es geht. Der Hintergrund ist der, dass die Informatik in Deutschland sehr theorielastig ist und wenig anwendungsorientiert und dass ich deswegen jungen Leuten immer wieder dazu rate, wenn man Theorie machen möchte, Informatik studieren, absolut in Ordnung, überhaupt kein Problem. Aber wenn man sagt, mich interessiert das Lösungspotenzial dahinter, ich will diese Systeme einsetzen, ich will damit auch tatsächlich was erreichen, dann lieber von der Anwendungsseite herkommen und das Fach studieren, das sich mit der Anwendung beschäftigt und dann das kombinieren mit Informatik, dann kommt man da weiter.
Und wie gesagt, dann möchte ich mich jetzt an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier vielleicht noch ein bisschen über Ihren Supercomputer in Stuttgart zu sprechen. Und deshalb nochmal herzlichen Dank dafür.
Gerne, ich bedanke mich für das Interview und freue mich, wenn es irgendjemandem auch was hilft. Okay?
Das hoffe ich einfach mal auch. Und dann, liebe Zuhörer, dann würde ich mich jetzt auch verabschieden und dann bis nächste Woche wieder und damit tschüss.